NDR Info. Echo des Tages.
Heute mit Marc Heidenreich. Herzlich willkommen. Paris trauert. Ein Tag nach dem Anschlag auf die Redaktion von Charlie Hebdo gedachten heute Hunderttausende Menschen in Frankreich mit einer Schweigeminute um 12 Uhr mittags der Opfer des Anschlags. Wir schauen gleich auf die aktuellen Ereignisse in Frankreich und haben Reaktionen auf den Anschlag aus Berlin und Brüssel. Dazu auch unser Kommentar. Außerdem in dieser Sendung altes Thema, neue Debatte. Es geht mal wieder um ein deutsches Einwanderungsgesetz und Serienmörder im Krankenhaus. Im Prozess gegen einen ehemaligen Krankenpfleger ist von 30 getöteten Patienten die Rede. Doch zuerst nach Frankreich. Dort überschlugen sich heute die Meldungen nach dem gestrigen Anschlag auf die Satirezeitung Charlie Hebdo. In der Nacht stellte sich einer der drei Hauptverdächtigen der Polizei. Die anderen beiden sind noch auf der Flucht. Überall im Land ist die Polizei präsent, besonders an den Ausfallstraßen um Paris. Heute Mittag sollen die beiden Tatverdächtigen dann im Norden Frankreichs an einer Tankstelle gesehen worden sein. Das Land trägt derweil Trauer. Über den Tag in Paris berichtet Andreas Teska.
Nur die Glocken der Kirche Notre-Dame läuteten, ansonsten war es still heute Mittag um 12 in Paris und im ganzen Land. Schweigeminute für die Opfer des Anschlags auf die Satirezeitschrift Charlie Hebdo. Busse und Bahnen stoppten, Menschen verharrten im stillen Gedenken auf offener Straße und auch die Schüler einer muslimischen Privatschule in Lille gedachten der Toten. Was die getan haben, steht nicht für uns und hat nichts zu tun mit unserer Religion. Es ist wichtig, dass wir die Schweigeminute einhalten, wie alle anderen. Was die getan haben, hat nichts zu tun mit dem Islam. Im Namen des Islam darf man keine Anschläge begehen, weder in Frankreich noch sonst wo auf der Welt. Das gehört verurteilt, die Justiz muss ihre Arbeit tun und diese Leute verurteilen. Nach der Gedenkminute versammelten sich Abgeordnete der Nationalversammlung draußen im strömenden Regen auf den Stufen des Parlaments und stimmten spontan die Nationalhymne an. Kein Streit, sondern nationaler Zusammenhalt in Zeiten des Terrors. Staatspräsident Hollande lud die Vorsitzenden der Parteien zum Gespräch. Vorbereitung für eine nationale Demonstration am Sonntag in der Hauptstadt. Erstmals seit seiner Abwahl kam der neue ÖMP-Vorsitzende und ehemalige Staatspräsident Nicolas Sarkozy in den Élysée.
Je crois que c'était mon devoir de répondre à cette invitation.
Ich glaube, es war meine Pflicht, diese Einladung anzunehmen und zu zeigen, dass alle, die Verantwortung tragen, zusammenstehen. Angesichts dieses unerträglich brutalen Angriffs müssen alle zivilisierten Menschen geschlossen auf die Barbarei antworten.
Doivent s'unir pour répondre à la barbarie.
Und auch die Muslime machen mit. Überall in den Moscheen in Frankreich wollen Imame morgen beim Freitagsgebet den Anschlag auf Charlie Hebdo in aller Klarheit verurteilen. Unterdessen läuft die Fahndung nach den beiden Attentätern weiter. Mehrere Zeugen hatten sie offenbar am späten Vormittag entdeckt, an einer Tankstelle in Nordfrankreich. Wenig später ließen die nach wie vor schwer bewaffneten Männer ihren Fluchtwagen stehen. Hunderte Polizisten suchen fieberhaft nach ihnen, noch aber sind sie nicht gefasst. Am Morgen hatte es ein weiteres Todesopfer gegeben. Eine Polizistin wurde erschossen nach einem Verkehrsunfall in Paris. Die Beschreibung des Täters passt auf die Attentäter von gestern, aber nach wie vor ist unklar, ob ein Zusammenhang besteht zwischen beiden Fällen. Die für Terroranschläge zuständige Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen mittlerweile an sich gezogen. Derweil gehen die Bemühungen weiter, das Satiremagazin zu retten. Nächste Woche soll Charlie Hebdo auf jeden Fall erscheinen. Geplant ist eine Auflage von 1 Million Exemplaren. Üblich sind 60.000. Die spontan entstandene Parole »Ich bin Charlie« ist mittlerweile in ganz Frankreich zu sehen. Morgen will die Stadt Paris Charlie Hebdo zum Ehrenbürger ernennen. Zum ersten Mal geht diese Auszeichnung dann nicht an eine Person. Ganz Frankreich ist Charlie. Die Solidaritätsbekundung ist inzwischen allgegenwärtig.
Ein Bericht von Andreas Teska. Auch in Brüssel steht ein Tag nach dem Anschlag von Paris die Welt noch unter Schock. Mit Schweigeminuten in der Kommission und im EU-Parlament wurde der 12 Opfer gedacht. Gleichzeitig riefen viele Politiker dazu auf, den Anschlag nicht mit dem Islam insgesamt in Zusammenhang zu setzen. Über den Tag in Brüssel, Kai Küstner.
Andächtig stehen die EU-Parlamentarier beisammen, die Köpfe gesenkt, einige mit Tränen in den Augen. So umringen die Politiker ihren Präsidenten Martin Schulz, nachdem der zu einer Minute des Schweigens aufgerufen hatte.
Je vous invite à une minute de silence.
Dies sei ein Tag der Trauer, erklärt der Parlamentspräsident auf Französisch, der sein Signal der Solidarität an die Adresse Frankreichs mit einem Versprechen an die Adresse der Terroristen verbindet.
Jamais. Nous accepterons.
Nie werden wir es hinnehmen, dass derartige Gewalt unsere europäischen Werte in Frage stellt. Jene Werte, die unsere Grundwerte sind. Und vor allem die Werte Frankreichs, jener Gesellschaft, die uns diese Werte geschenkt hat.
Nous a donné ces valeurs.
Wir dürfen jetzt nicht unüberlegt handeln, warnt Martin Schulz, der im Angesicht des Terrors den Versuch unternimmt, die Menschen, unabhängig von politischen, religiösen, nationalen Unterschieden, zusammenzuschweißen. Wir müssen aufstehen gegen diesen Akt des Terrors. Ich rufe alle Bürgerinnen und Bürger dazu auf, gemeinsam unsere Werte zu verteidigen. Die Terroristen dürften keinen Erfolg mit ihrem Versuch haben, die Menschen, die Religionen zu spalten, gegeneinander aufzuhetzen, bekunden mehrere, die an der Gedenkveranstaltung teilnehmen. Obwohl die Gefahr durchaus bestehe.
Es geht hier um die Verfolgung von Einzeltätern, von Extremisten, die sich natürlich in ihrem Wahn Erklärungen geben. Aber diese Erklärungen haben mit den Religionen, zum Beispiel dem Islam, nichts mehr zu tun.
Mahnt der grüne EU-Parlamentarier Jan-Philipp Albrecht. Im Herzen Europas ist die Bedrückung nach dem Terroranschlag allerorten zu spüren. Vor der EU-Kommission wehen die Flaggen auf Halbmast. Auch die internationalen Journalisten in Brüssel gedenken der getöteten Kollegen in Paris. Unsere Botschaft lautet, wir lassen uns nicht einschüchtern. Erklärt der Präsident der internationalen Journalistenvereinigung API, Tom Weingartner. Nach einer Schweigeminute in der EU-Kommission. Eine fast schon kämpferische Botschaft, der sich viele Bewohner der belgischen Hauptstadt Brüssel sofort anschließen würden. Ich fürchte, wir werden noch mehr solcher Anschläge erleben. Aber Angst haben wir nicht. So dieser Mann, der sich einer spontanen Kundgebung in Brüssel nach dem Attentat angeschlossen hatte. Die Terroristen sollen wissen, dass sie gegen die Demokratie keine Chance haben, so lautet das Signal, das von diesen Mahnwachen ausgehen soll.
These are terrorists, cowards. There's nothing about religion.
Das sind Terroristen, Feiglinge mit Religion, hat das alles nichts zu tun, erklärt der Mann aus Brüssel, der sich von Herzen wünscht, dass am Ende jener Satz seine Richtigkeit behält, der jetzt immer wieder zitiert wird. Der Stift ist stärker als das Schwert.
Aus Brüssel berichtete Kai Küstner. Auch in Deutschland zeigen viele Menschen ihre Solidarität und drücken ihr Mitgefühl aus. Sie legen Blumen an zentralen Plätzen nieder, in Berlin zum Beispiel vor der französischen Botschaft gegenüber dem Brandenburger Tor. Bei den Parteien ist der Tenor eindeutig. Werte wie die Pressefreiheit müssen erhalten bleiben. Über die politischen Reaktionen in Berlin berichtet Marita Knipper.
Der Terroranschlag in Paris lässt die Menschen nicht los. Viele Politiker hatten heute erneut das Bedürfnis, sich angemessen zu äußern. Auch Justizminister Heiko Maas.
Dieser Anschlag ist ein Anschlag auf die Art und Weise, wie wir leben in einer freien Gesellschaft. Aber wir werden Freiheit und Rechtsstaat uns nicht von den Terroristen nehmen lassen.
Entsprechend werde der Rechtsstaat auf diesen Angriff reagieren. Maas warnte gleichzeitig vor Überreaktionen.
Es gibt keinen Grund, irgendetwas an unserer Werteordnung heute in Frage zu stellen.
Aber die Sicherheitsmaßnahmen wurden trotzdem bundesweit verschärft. Nicht nur an Bahnhöfen und anderen öffentlichen Gebäuden. Medienunternehmen werden ebenfalls stärker überwacht. Der Terror von Paris hat in seiner Wirkung keine Grenzen. Das erklärte Wolfgang Bosbach, der Vorsitzende des Bundestag-Innenausschusses, in einem Telefoninterview.
Dabei sollten wir auch als Deutsche daran denken, dass 10 Anschläge in Deutschland vereitelt worden sind oder sie sind fehlgeschlagen wegen ungeschickter Täter. Das heißt, wir hatten in den letzten Jahren auch Glück.
Der Schutz gilt allen Bürgern, das bekräftigte Kanzlerin Angela Merkel heute.
Wir tun alles, Menschen jeden Glaubens, egal ob jüdischen, christlichen, muslimischen oder gar keinen Glaubens, in gleicher Weise als Bürgerinnen und Bürger Deutschlands und der hier lebenden Menschen zu schützen. Und das werden wir auch genauso weiter tun.
Politisch gesehen hat der Anschlag in Paris zu einem Moment der Selbstreflexion in Deutschland geführt. Alle etablierten Parteien distanzieren sich von den islamfeindlichen Äußerungen des stellvertretenden AfD-Vorsitzenden Alexander Gauland. Wichtig ist, das unterstrich SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann,
dass wir nicht zulassen, dass die große Mehrheit der friedlichen Muslime in Deutschland und in Europa haftbar gemacht werden für diese Terrortaten einzelner irregeleiteter Menschen.
Darin stimmen alle Parteien im Deutschen Bundestag überein.
Ein Bericht von Marita Knipper. 12 Menschen sterben bei einem Anschlag auf eine Satirezeitung in Frankreich. Verdächtig sind 2 Franzosen mit algerischen Wurzeln. Was bedeutet dieser Anschlag für das Zusammenleben und die Sicherheitsgesetze in Deutschland? Dazu ein Kommentar von Paul Elmar Jöris.
Das war ein Anschlag auf unsere Art zu leben. Das war ein Anschlag auf unsere Freiheit. Wie sollen wir darauf reagieren? Die vielen Menschen, die in Paris, London oder Berlin spontan auf die Straße gingen, haben es uns vorgemacht. Sie waren besonnen und gleichzeitig entschlossen. Wortlos hielten sie Stifte in die Luft oder Schilder mit der Aufschrift »Je suis Charlie«, auch ich bin Charlie. Wir müssen jetzt zusammenstehen und das bedeutet dreierlei. Erstens, die Sicherheitsbehörden müssen ihre Arbeit machen. Sie müssen jetzt Täter und Hintermänner ermitteln und vor Gericht stellen. Dafür brauchen sie unser Vertrauen und gegebenenfalls unsere Unterstützung. Neue Gesetze sind nicht erforderlich. Gerade in Deutschland verfügen die Sicherheitsbehörden über ein ausreichendes Instrumentarium. Allerdings, und das ist der zweite Punkt, Polizei, Justiz und Geheimdienste können das Problem des gewaltbereiten Dschihadismus nicht alleine lösen. Es gilt vielmehr, die Radikalisierung junger Männer und zunehmend auch junger Frauen zu unterbrechen oder besser noch zu verhindern. In den Vorstädten der französischen Metropolen wächst eine Generation heran, die keinen Job und keine Perspektive hat. Sie fühlen sich ausgegrenzt und von der Gesellschaft nicht wertgeschätzt. Das muss sich ändern in Frankreich, aber auch bei uns, wo das Problem quantitativ kleiner, aber qualitativ ähnlich ist. Wir müssen verhindern, dass immer wieder junge Menschen in solche radikalen Gruppen abgleiten. Das Erfolgsgeheimnis dieser salafistischen Zellen ist, dass sie den jungen Männern und Frauen die Geborgenheit und Wertschätzung geben, die sie in der Gesellschaft vermissen. Hier gilt es anzusetzen und da ist jeder gefordert. Der Staat muss viel stärker Präventionsprojekte fördern und jeder von uns muss seine Augen offen halten und wenn er in seiner Umgebung, an seinem Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft oder in der Schule bemerkt, dass sich ein junger Mann oder eine junge Frau verändern, muss er eingreifen oder zumindest Hilfe organisieren. Und schließlich dürfen wir uns nicht auseinanderdividieren lassen. Wir dürfen weder radikalen Islamisten noch Islamfeinden in die Hände spielen. In unserer demokratischen Gesellschaft ist für alle Platz, für Christen, Juden, Muslime, für alle anderen Religionen und auch für diejenigen, die keiner Kirche angehören. Es geht schließlich nicht um einen Kampf der Kulturen, sondern um unsere Art zu leben.
Ein Kommentar von Paul Elmar Jöris. Und Sie hören das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Das Thema Zuwanderung stand auch vor den Anschlägen von Paris schon bei allen deutschen Parteien auf der Agenda. Die hohen Flüchtlingszahlen in Europa und Deutschland haben dafür gesorgt. Der Generalsekretär der CDU, Peter Tauber, fordert in dieser Debatte heute ein deutsches Einwanderungsgesetz. Geregelt werden soll, wie viele Einwanderer das Land braucht und zu welchen Bedingungen. Die SPD zeigt Zustimmung, die CSU ist dagegen. Aus Berlin, Volker Schaffranke.
CDU-Generalsekretär Peter Tauber hat unmittelbar nach den Anschlägen in Paris eine neue Debatte losgetreten. Er sprach sich für ein deutsches Einwanderungsgesetz aus. Darin könnte der Bedarf an Zuwanderung und die dafür nötigen Voraussetzungen sowie der Familiennachzug geregelt werden. Wie groß sei der Bedarf an Einwanderern? Welche Fähigkeiten werden gebraucht? Diese Fragen müssten beantwortet werden, so Tauber, wenn wir mehr wollen als nur eine arbeitsmarktorientierte Zuwanderung. Zustimmung kommt vom Koalitionspartner SPD. Deutschland brauche klare Regeln, so Fraktionschef Thomas Oppermann.
Einwanderungsgesellschaften sind oft Wachstumsgesellschaften. Das sind riesige Chancen, die sich damit verbinden. Wir brauchen in der Tat ein Einwanderungsgesetz. Wenn Herr Tauber das vorschlägt, ist die SPD sofort gesprächsbereit.
Mit der CSU war dieser Vorstoß offenbar nicht abgestimmt. Denn auf der Klausur in Wildbad Kreuth reagierte Innenexperte Michael Frieser sehr zurückhaltend. zurückhaltend.
Ich glaube nicht, dass die Situation dadurch besser wird, dass wir ein Gesetz machen, bei dem Einwanderungsgesetz oben drüber steht. Die Ansätze dazu haben wir aber bereits alle vorgelegt.
Ein Papier zur Zuwanderung hatten die Christsozialen auf ihrer Klausur bereits selbst erarbeitet und vorgestellt. Da kommt der Tauber-Vorschlag aus der CDU ungelegen. Nach den Terroranschlägen in Frankreich konzentrierten sich die Vertreter der CSU heute darauf, über verschärfte Sicherheitsgesetze in Deutschland zu diskutieren. Auch wenn die Vorratsdatenspeicherung auf europäischer Ebene erstmal gestoppt sei, SPD-Justizminister Heiko Maas müsse jetzt über eine Neuauflage nachdenken, stellte Stefan Mayer klar.
Ich bin der festen Überzeugung, dass es wichtig ist für unsere Sicherheitsbehörden, insbesondere wenn es um die Verhinderung von terroristischen Anschlägen in Deutschland, aber auch außerhalb Deutschlands geht, auf die Kommunikationswege zurückgegriffen werden kann. Deshalb ist die Einführung der Vorratsdatenspeicherung wichtiger denn je.
Scharfe Kritik kommt von den Grünen. Jürgen Trittin erklärte, nicht nur die CSU würde das unmenschliche Attentat von Paris jetzt für die eigenen Zwecke instrumentalisieren.
Die Zeichner von Charlie Hebdo haben für mehr Bürgerrechte und mehr Freiheit gestritten. Und darauf jetzt mit der Einschränkung der Freiheit zu reagieren, das heißt, das Erbe derjenigen, die da gestorben sind, mit Füßen treten.
Auch die SPD plädiert dafür, der terroristischen Bedrohung besonnen und mit Augenmaß zu begegnen. Eines scheint aber klar zu sein. Nach Trauer und Entsetzen über den Anschlag in Paris diskutiert die Berliner Politik kontrovers über die Sicherheitslage in Deutschland.
Über die Debatte zum Einwanderungsgesetz war das ein Bericht von Volker Schaff-Franke. 2 Tage lang ist der Ministerpräsident der Ukraine Arseniy Jazenjuk in Berlin. Sein offizielles Ziel? Die gemeinsame Haltung gegenüber Russland abzustimmen. Ein wichtiges Thema in dem Zusammenhang ist aber auch das mögliche Vierertreffen nächste Woche in Kasachstan. Dort könnten Russland und die Ukraine direkt miteinander verhandeln, unter Vermittlung von Deutschland und Frankreich. Nach dem Gespräch mit Jazenjuk heute tritt Kanzlerin Merkel bei dem Thema allerdings auf die Bremse. Auf einen Durchbruch solle keiner hoffen, sagte sie. Aus Berlin berichtet Christina Nagel.
Eine halbe Stunde länger als geplant redeten Kanzlerin Merkel und der ukrainische Ministerpräsident Jazenjuk miteinander. Es sei, resümierte Merkel anschließend, ein intensives Gespräch gewesen. Jazenjuk habe sehr eindrucksvoll berichtet, welche Reformen im Land bereits in Angriff genommen worden seien.
Das ist ambitioniert, das ist sehr entschlossen. Ich glaube, es war ein Riesenerfolg, wenn ich das so sagen darf, noch vor Weihnachten einen Haushalt zu verabschieden, der alles andere als einfach ist.
Grund genug für die Kanzlerin, der Ukraine weitere Unterstützung zuzusagen. Nicht nur bei den Reformen, sondern auch bei den Bemühungen, das Land wieder zu einen.
Dazu ist der Schlüssel das Minsker Abkommen, darüber waren wir uns einig. Das Problem ist nur, dass das Minsker Abkommen seit September abgeschlossen ist, aber leider die verschiedenen Punkte noch nicht umgesetzt sind.
Zwar gäbe es Fortschritte bei der Einhaltung der Waffenruhe, sie sei aber weiter sehr fragil. Wer dafür die Verantwortung trägt, ist für Jazenjuk klar. Wir haben unseren Teil der Bedingungen erfüllt. Wir haben Gesetze verabschiedet, die hoch umstritten sind, weil sie nötig waren. Leider hat Russland keinen einzigen Punkt des Minsker Abkommens erfüllt. Die Hoffnungen, dass es schon bald einen Durchbruch bei den Verhandlungen geben könnte, sie bleiben also gedämpft. Und so ließ die Kanzlerin auch weiter offen, ob es zu dem geplanten Gipfeltreffen in der kasachischen Hauptstadt Astana kommt. Das Treffen, an dem der ukrainische, der russische, der französische Präsident und die Kanzlerin selbst teilnehmen sollen, macht aus Sicht der Bundesregierung nur dann Sinn, wenn es sichtbare Fortschritte in einigen Punkten des Minsker Abkommens gibt und eine Roadmap für weitere Punkte vereinbart werde.
Der Punkt, der schwierig ist, ist, dass wir ja oft schon Roadmaps hatten und die doch nicht eingehalten war. Das heißt, wir müssen jetzt Vertrauen aufbauen. Das heißt, man muss an einem Punkt sehen, es passiert auch etwas. Am anderen Punkt muss man den Plan haben, wie geht es weiter. Aber man darf keinen der Punkte aus Minsk vergessen und sagen, der ist nicht wichtig, sondern sie werden alle gebraucht.
Nur wenn das komplette Abkommen umgesetzt sei, könne auch über eine Aufhebung der Sanktionen gegen Russland gesprochen werden. Die Sanktionen, die wegen der Annexion der Krim verhängt wurden, würden davon allerdings unberührt bleiben. Eine Haltung, die der ukrainische Ministerpräsident zu schätzen weiß. Jazenuk bedankte sich ausdrücklich bei der Kanzlerin, aber nicht nur bei ihr. Ich möchte mich auch bei den deutschen Steuerzahlern bedanken und sagen, die Unterstützung ist kein Geschenk, wir werden es zurückgeben. Und Rechenschaft ablegen, wie das Geld verwendet worden sei. Das wohl ein Wink an seine Gegner, die ihm unterstellen, mehr Geld zu sammeln, um den Krieg im Osten der Ukraine weiter fortsetzen zu können.
Ein Bericht von Christina Nagel. Vor dem Landgericht in Oldenburg wird derzeit ein unheimlicher Fall verhandelt. Ein Krankenpfleger soll auf einer Herzstation im Klinikum in Delmenhorst kranken Menschen ein gefährliches Medikament gespritzt haben, um sie wenig später wiederzubeleben. Er tat das offenbar, weil er süchtig war nach Anerkennung. Ein Gutachter sagte heute vor Gericht, der Krankenpfleger habe ihm gestanden, dass er das Medikament in 90 Fällen in Delmenhorst spritzte. Über den Prozess in Oldenburg berichtet Mareike Lange.
Der angeklagte ehemalige Krankenpfleger wirkte wie immer, als ein gerichtlicher Gutachter sein Geständnis verlas. Aufmerksam, aber emotional reglos folgte der 38-Jährige seiner eigenen Einlassung. Darin heißt es, Nils H. bedauere seine Taten zutiefst, er sei sehr beschämt. Ein Paukenschlag im laufenden Prozess, denn zum ersten Mal bezog der Angeklagte Stellung, wenn auch nicht persönlich. Gegenüber dem Gutachter gestand er die ihm zur Last gelegten 3 Morde und 2 Mordversuche. Gerichtssprecher Michael Herrmann.
Darüber hinaus hat er weitere 90 Todesfälle, an denen er mitgewirkt hat, eingeräumt. Davon soll es in 30 Fällen tatsächlich zum Versterben durch sein Handeln der jeweiligen Patienten gekommen sein. In 60 Fällen soll die Patienten jedoch überlebt haben.
Ein schockierendes Geständnis, das die Angehörigen im Gerichtssaal heute hören mussten. Auch Katrin Lohmann hat ihre Mutter durch Nils H. verloren.
Ja, also ich bin erleichtert. Vor allen Dingen auch, weil es jahrelang keiner geglaubt hat und das wirklich für mich ein jahrzehntelanger Kampf war und dass es sich in der Hinsicht so gelohnt hat, obwohl das Ergebnis natürlich für mich persönlich erschreckend ist, dass es nun tatsächlich Mord ist. Aber vermutet habe ich das ja schon lange.
Auch Christian Marbach ist erleichtert über das Geständnis des Angeklagten.
Der Täter hat heute ganz klar und offen gesagt, dass er die Verantwortung für den Tod meines Großvaters übernimmt. Das ist für uns ein ganz großer Schritt, weil auch dort diese Unsicherheit jetzt raus ist.
Der angeklagte ehemalige Krankenpfleger bestritt aber, dass er für Todesfälle in Oldenburg oder an anderen Arbeitsstätten verantwortlich sei. Auch will er nur das Herzmittel Gilorhythmal eingesetzt haben, so Gerichtssprecher Michael Herrmann.
Also er hat eingeräumt, mit Gilorhythmal, mit dem Medikament Gilorhythmal Menschen getötet oder versucht zu haben, zu töten. Er hat aber auch Wert darauf gelegt, dass er ausschließlich den Wirkstoff oder das Medikament Gilorhythmal genommen hat und kein anderes, wie ja auch schon in der Presse zu entnehmen war. Es bestehen ja auch Verdachtsmomente dahingehend, dass er Kalium gespritzt haben soll. Dies bestreitet er.
Auf die Ermittlungen der Sonderkommission hat die heute verlesene Einlassung keine Auswirkung. Die werden weiterhin so geführt wie geplant. Auch Exhumierungen seien weiterhin denkbar, sagt Martin Rüppel, Sprecher der Oldenburger Staatsanwaltschaft.
Wir haben uns vorgenommen, alle beruflichen Tätigkeiten von Herrn H. zu überprüfen. Das werden wir auch tun. Natürlich werden wir auch seine Angaben, die er gemacht hat, inhaltlich vollumfänglich überprüfen und in unsere Ermittlungsarbeit einbeziehen. Unsere Ermittlungen werden dadurch aber nicht eingeschränkt.
Sollte der Angeklagte am nächsten Verhandlungstag persönlich seine Einlassung wiederholen, könnte das aber den gesamten Prozess verkürzen. Gerichtssprecher Michael Herrmann.
In den nächsten Verhandlungsterminen wird die Kammer den Angeklagten fragen oder auch die Verteidigung fragen, ob die Angaben des Zeugen richtig sind oder ob er sich sie zu eigen macht, sodass wir dann prozessual ein Geständnis haben. Ein Geständnis wirkt sich immer strafmildernd aus. Sollte es zu einem Schuldspruch wegen Mordes kommen, sieht das Gesetz jedoch eine lebenslange Freiheitsstrafe vor und keinen Strafrahmen, sodass dafür ein Ermessensspielraum nicht gegeben ist.
Ein Bericht von Mareike Lange. Und Sie hören das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Die Pegida-Bewegung, die vor einer angeblichen Islamisierung in Deutschland warnt, ist vor allem in Sachsen stark. Im dortigen Landtag in Dresden sitzt seit dem vergangenen Jahr auch die Alternative für Deutschland, die ihren Wahlkampf auch mit Kritik an der deutschen Einwanderungspolitik geführt hat. Da liegt es auf der Hand, dass AfD und Pegida sich die Hand reichen könnten. Nach ihrem ersten Treffen gestern heißt es aber, inhaltliche Überschneidungen gibt es zwar, mehr Zusammenarbeit will man aber vermeiden. Aus Dresden, Ine Dippmann.
Das Interesse war groß. Knapp 50 Journalisten, aber auch Vertreter anderer Landtagsfraktionen wollten wissen, wie das erste Treffen von Pegida-Organisatoren mit Vertretern der Politik verlaufen ist. Dass die AfD die Pegida-Organisatoren eingeladen hat, war im Vorfeld unter anderem von der Linksfraktion kritisiert worden. Frauke Petri sagte dazu:
Wir erachten es als unsere demokratische Pflicht, als Partei und als Fraktion in Dialog mit den Bürgern zu treten, wenn dieser Dialog von den Bürgern gefordert wird. Und wir wollten uns nicht einreihen in die Reihe derer, die die Menschen auf der Straße mit Attributen belegen, die wir für nicht legitim halten.
7 der 12 Mitglieder des Pegida-Organisationsteams wären der Einladung gefolgt und hätten rund 2 Stunden lang die Fragen der AfD-Abgeordneten beantwortet. Dabei sei es vor allem um das Positionspapier der Pegida gegangen, so Petri.
Wir haben festgestellt in diesem Gespräch, dass es inhaltliche Schnittmengen mit Forderungen dieses 19-Punkte-Papiers gibt, auch wenn ich hier sagen darf, dass dieses Papier uns in vielen Punkten noch zu unkonkret ist.
Einig sei man sich in der Forderung nach einem deutschen Einwanderungsgesetz, nach mehr Personal für die Polizei in Sachsen und nach geringeren Hürden für Bürger und Volksentscheide. Weitere Treffen oder eine engere Zusammenarbeit mit Pegida seien aber nicht geplant.
Für uns war interessant und wichtig zu hören, dass Pegida keine Partei sein will und dass Pegida vor allem überparteilich bleiben möchte. Das halten wir für richtig und wichtig. Die Arbeit einer politischen Partei ist eine völlig andere als die einer Bürgerbewegung, die zum Beispiel zu Demonstrationen auf der Straße aufruft.
Wer konkret an dem Gespräch teilgenommen hat, teilte die AfD nicht mit. Nach wie vor ist nur ein Teil des Organisationsteams bekannt. Offensichtliche Meinungsverschiedenheiten hat es bei dem Gespräch anscheinend nicht gegeben.
Wir distanzieren uns natürlich davon, dass Demonstrationen möglicherweise, was aber bis dato meiner Ansicht nach nicht der Fall ist, wenn sich diese Demonstrationen von rassistischen oder extremistischen Gruppen kapern lassen. Und wir haben auch Pegida aufgefordert, sich darüber im Klaren zu sein, welche große Verantwortung sie da tragen.
Während der Demonstration am vergangenen Montag war die Stimmung deutlich aggressiver als zuvor. Die Polizei verhinderte, dass hunderte aufgebrachte Pegida-Anhänger zu einer Gegendemonstration ins Zentrum der Stadt vordringen konnten. Pegida selbst dankte am Nachmittag in einer Pressemitteilung der AfD für das Gespräch. Man werde den Dialog fortsetzen und freue sich, wenn dem Beispiel der AfD auch die anderen demokratischen Parteien folgten, die im Sächsischen Landtag vertreten sind. Pressesprecherin Katrin Oertel kündigte an, Ministerpräsident Stanislaw Tillich heute noch einmal schriftlich einzuladen, auf einer Montagsveranstaltung der Pegida zu sprechen. Tillich hatte das zuletzt abgelehnt.
Über das erste Treffen von Pegida und AfD in Sachsen war das ein Bericht von Ine Dippmann. Wer Istanbul besucht, macht hierher meist einen Abstecher. Das Viertel Sultanahmet in der türkischen Metropole ist wegen seiner berühmten blauen Moschee ein Touristenmagnet. Am Dienstag sprengte sich genau hier eine Selbstmordattentäterin in die Luft und riss einen Polizisten mit in den Tod. Zu der Tat bekannte sich eine linke Gruppierung, doch jetzt verfolgen die Ermittler eine völlig andere Spur. Aus Istanbul berichtet Thomas Bormann.
Die türkischen Behörden haben alle bisherigen Ermittlungen zum Selbstmordanschlag in Istanbul vor 2 Tagen über den Haufen geworfen. Offenbar steckte doch nicht die linksextreme Terrororganisation DHKPC dahinter, obwohl die sich zu dem Anschlag auf die Polizeiwache im Touristenviertel Sultanahmet bekannt hatte. Doch offenbar ist dieses Bekennerschreiben genauso falsch wie die ursprünglichen Angaben der Behörden. Bei der Attentäterin handele es sich um ein bekanntes Mitglied der linken Terrororganisation, eine junge Frau, die schon einschlägig vorbestraft sei. Die Behörden hatten die Eltern dieser Frau gebeten, die Leiche zu identifizieren, doch die Eltern erkannten sofort, dass das nicht ihre Tochter sei. Nach den neuen Untersuchungen sind sich die Ermittler nun sicher, dass es sich bei der Attentäterin um eine 28-jährige Frau aus Russland handelt. Das ergaben auch Auswertungen der letzten Telefongespräche, die die Frau von ihrem Handy aus geführt hatte. Die 28-jährige war vor gut einem halben Jahr als Touristin in die Türkei eingereist und lebte hier mit ihren Kindern. Die Untersuchungen ergaben zudem, dass die Frau im 2. Monat schwanger war. Nach Angaben russischer Medien haben inzwischen auch Behörden in Russland Ermittlungen zu diesem Fall aufgenommen. Demnach soll die Frau aus der südrussischen Kaukasusrepublik Dagestan stammen und Kontakt zu islamistischen Gruppen gehabt haben. Genau in diese Richtung ermitteln nun auch die türkischen Behörden. Sie wollen herausfinden, ob die 28-jährige Attentäterin Verbindungen zur Terrororganisation Islamischer Staat oder auch zu Al-Qaida hatte. Türkische Sicherheitsbehörden befürchten seit langem, islamistische Gruppen könnten Terroranschläge in der Türkei verüben. Bei dem Selbstmordanschlag am Dienstag hatte die Attentäterin einen Polizisten mit in den Tod gerissen, ein weiterer Beamter wurde verletzt.
Über die neuen Untersuchungen nach einem Selbstmordanschlag war das ein Bericht von Thomas Bormann. Und damit geht das Echo des Tages zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Einen schönen Abend wünscht Marc Heidenreich.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.